Herzlich willkommen, Talk This Way, ganz besondere Episode. Zwei Legenden, Manuelsen, Patrick Tiede.
Und du?
Spannendes Interview und ich, Tobias. Wir werden heute vor allem auch auf deine Karriere blicken, so an sich, auch aus Musik-Business-Sicht. Finden wir beide ziemlich spannend, um das Ganze mal so ein bisschen zu analysieren. Ich sag mal auch das Phänomen Manuelsen, wenn man es so nennen möchte, weil du bist ja schon einfach eine Ausnahme, wenn man sich umguckt. Aber erstmal starten wir mit Oder-Fragen, wo du möglichst schnell entscheiden musst, was du besser findest.
Okay.
Bist du bereit?
Immer.
I Get Around oder Only God Can Judge Me?
Only God Can Judge Me.
Porsche oder Harley Davidson?
Harley Davidson.
Menace to Society oder Blood in, Blood Out?
Oh, der ist frech. Ich bin der Meinung, dass Blood in, Blood Out einer der genialsten Filme ist, die jemals gedreht wurden, was dieses Genre angeht. Deswegen, obwohl Menace to Society meine Jugend geprägt hat, ist vom künstlerischen Aspekt her und von der Essenz her Blood in, Blood Out.
Tupac oder Maurice Boucher?
Dann natürlich Tupac.
Mülheim oder Santorini?
Mülheim.
Fußball oder Tanzen?
Ich bin durch Tanzen zum Hip-Hop gekommen. Fußball habe ich aber auch sehr lange gespielt. Tanzen ist Kunst.
Tanzen oder Boxen?
Boxen.
Singen oder Rappen?
Frech.
Da kommen noch ein paar Freche übrigens.
Ja? Mhm. Singen oder rappen? Im Anbetracht der Tatsache, darf ich auch was dazu sagen oder muss ich einfach...
Du machst ja schon die ganze Zeit, also mach
okay,
weiter.
Gut. Also im Anbetracht der Tatsache dazu, dass jeder rappen kann, aber nicht jeder singen kann, finde ich, Singen hat ein bisschen mehr Gehalt.
Und was macht dir mehr Spaß?
Das ist irgendwie beides gleich. Aber jetzt, gerade aktuell, macht Rappen mehr Spaß.
Deluxe Records oder German Dream?
German Dream.
MBLL 2010 oder Gangland?
Boah, MBLL 2010 war mein Baby. Aber Gangland war krass. Die Zeit war auch krass. Ich glaube, dass MBLL 2010.
Krieg oder Frieden?
Depends. Manchmal musst du Krieg führen, um Frieden zu haben.
Jan van der Toorn oder Nana?
Jan van der Toorn war unser beider Mentor, also Jan van der Toorn.
Und zuletzt Sandy oder Sarah Connor?
Sarah Connor.
Krass, dass du da so lange überlegt hast. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, weil Sandy ist, weißt du, da war Connection, wir waren cool und dies, das. Aber wenn du jetzt nach Artist gehst, dann ist es Sarah. Wenn du menschlich gehst, Sarah kenne ich jetzt nicht persönlich, weißt du, ich meine, deswegen Sandy wäre mein Girl gewesen, weißt du, ich meine. Aber nach Artist muss man kann den Weg, den Sarah Connor gemacht hat, nicht kleinsprechen oder ihr das absprechen, das geht einfach nicht. Weißt du? Auch wenn es jetzt Pop-Genre ist zum Beispiel, aber dennoch, in diesem Pop-Genre ist sie auf jeden Fall eine der deutschen Ikonen. Dieses Hack muss sie kriegen. Ganz klar.
Haben dich Antworten überrascht, Patrick?
Nee, eigentlich gar nicht. Also, nö, überhaupt nicht.
Okay. Ich würde direkt mal so quasi mit dem Thema, was ich gerade auch schon angesprochen habe, starten. Mhm. Wie hat sich Manuelsen sein für dich entwickelt? Also, gibt's da überhaupt klare Kapitel, also du hast ein Buch geschrieben, wo es Kapitel gab, aber in dem, wie du dich gefühlt hast, wie du dich auch gesehen hast, gibt es da Phasen, die du abstecken kannst oder nicht?
Doch. Die erste Phase von Manuelsen war, ich war einfach so ein sehr blauäugiger und passionierter Musiker, okay? Ich habe mich weder um Struktur, noch um Business, noch um sonst irgendetwas gekümmert. Das Einzige, worum ich mich gekümmert habe, ist, dass der Song heiß ist. Okay, das hat sich sehr lange durch meine Karriere gezogen. Irgendwann habe ich versucht, diesen Business-Aspekt ein bisschen mit reinzukriegen. Ne, warte, dazu komme ich später. Mhm. Vorher ist der Aspekt reingekommen, wo ich gemerkt habe, dass es im Deutschrap nicht mit rechten Dingen zugeht. Und ich habe mir irgendwann ich habe mir irgendwann auch von meinen Kontrahenten, sage ich mal, habe ich irgendwann aufgehört, mir Sachen gefallen zu lassen. Weil ich war wirklich so am Anfang, ob du es jetzt glaubst oder nicht, ich war voll so auf, ey, Peace und wir sind doch Hip-Hop und Community. Und wenn ich zum Splash gefahren bin, da habe ich mich gefreut, wenn ich Künstler aus anderen Städten gesehen habe. Ich meine, ey, der kommt ja aus Stuttgart, ey, der kommt aus Hamburg, ey, da sind die Berliner, da sind die Ostleute oder da sind irgendwer oder mal internationale Stars. Für mich war das sehr aufregend. Mhm. Und das war voll erfüllend, weil dafür haben wir ja die ganze Zeit gearbeitet. Das war ja immer unser Traum. Okay? Aber irgendwann ist dieser Hip-Hop-Aspekt in der Szene komplett verloren gegangen und irgendwann war es dann, hat das so eine Gang-Crew-Kultur gekriegt. Weißt du, ich meine? Und mit diesem Gang- oder Crew-Gehabe kamen dann auch Aggressionen dazu und Provokationen dazu, was auch vollkommen okay ist. Weißt du, ich meine? Diese Sprache sprechen wir auch fließend. Aber irgendwann hat das dann so angefangen, dass die Sachen ungerecht wurden. Weißt du, die Sachen wurden ungerecht und dann hat sich in die Hip-Hop-Szene viel mehr das Milieu mit eingemischt und so die wirkliche Straße mit eingemischt und dann wurde die Sache immer trickiger und immer komischer und dann musstest du diese ganze Sache auch so street smart bewältigen. Weißt du, wie ich meine? Und was auch kein Problem ist. Ist auch kein Problem. Aber dann wurde es halt, wie ich gerade schon erwähnt habe, dann wurde es halt wirklich unfair. Und dann an irgendeinem Punkt habe ich dann für mich selber entschieden, so nach dem Motto, ey, guck mal, ich komme aus dem Ruhrgebiet, okay? So, bei uns wohnen 6 Millionen Leute. Also wenn das eine Stadt wäre, das wäre die größte Stadt Deutschlands, okay? Das Gewaltpotenzial, nenne ich es mal so, ne, aus dem Ruhrgebiet, ne, ist enorm. Das heißt, wir können uns mit alles und jedem anlegen. Wir legen uns mit Berlin, mit Hamburg, mit wem ihr wollt, wir legen uns an und keiner kann uns was machen. Das war die Attitude halt damals. Weil wir haben die Attitude auch entgegenbekommen. Leute, die mich verfolgt haben, wissen, ich bin normalerweise R&B-Sänger, Rapper gewesen. Wir waren immer schon stabil. Aber was Musik angeht, wir haben uns konzentriert darauf, unserer Passion nachzugehen. Was ich meine? Wir wollten Musiker sein, Artist sein. Das war der Main-Focus. Aber irgendwann ist es dann so wild geworden und da musstest du dich halt auch anders beweisen. Und ich habe immer geguckt, dass die Sache halt mit rechten Dingen vorangeht. Weißt du, auch wenn es mal laut wird zum Beispiel oder wenn es halt auch mal knallt, dann soll es halt nur knallen, aber nur wenn es mit rechten Dingen zugeht, also nur wenn du im Recht bist, will ich damit sagen. Und ab dem Moment, wo ich damit angefangen habe, so zu denken, ist die Sache sehr kompliziert geworden. Sehr kompliziert geworden.
Aber wie viele Kapitel, um das jetzt nochmal so ein bisschen klarer abzudecken?
Drei. Okay. Es war anfangs die Passion, dann war es die Straße und auf dem heutigen Punkt ist es eigentlich alles immer noch, aber jetzt kommt halt noch der Business-Aspekt dazu. Ich versuche halt wirklich, jetzt gerade auch aktuell, mich halt aufs Wesentliche zu konzentrieren. Das heißt, ich mache meine Musik so gut ich kann. Ne, so gut ich kann und ich glaube, ich kann Musik machen. Ich konzentriere mich darauf und versuche einfach mit dem, was ich am meisten liebe, so viel Geld zu verdienen, dass ich meine Familie ernähren kann und das ist für mich dann genug. Die ganzen anderen sollen Straßenpaten, die härtesten, die stärksten sein, dies, das, die sollen nur uns in Ruhe lassen und uns unser Ding machen lassen, weil wir werden ja auch älter. Ne? Wir werden auch älter. Wir werden nicht nachsichtig, ne? Aber wir werden älter. Und deswegen sind es, glaube ich, die drei Epochen. Also es war Passion, dann war Straße, jetzt ist es Business.
Seit wann ist es Business?
Seit Patrick.
Okay, ja, dann erzähl doch gerne mal, wie ihr zusammengefunden habt.
Also, davor würde ich ganz gerne noch sagen, zu dem letzten Kapitel, das war auch was, worüber Manu und ich uns viel unterhalten haben, über so Crewmanship, ne? Weil ich fand immer eine Weile lang war, wahrscheinlich im zweiten Kapitel, war Manu ganz viel dafür bekannt, eher für Interviews, aber keiner hat dann wirklich über die Songs gesprochen, ne? So war zumindest immer die Wahrnehmung. Und dann haben wir aber auch gesagt, ey, das ist einfach so ein krasser Rapper und Musiker und Künstler und Sänger. Man muss es hinbekommen, dass man ihn da auch wirklich voll wieder als Musiker auch so wahrnimmt. So, und Crewman-Shit halt einfach macht. Und darüber haben wir viel gesprochen. Und ich glaube, dass also hoffe ich, vielleicht so ein drittes Kapitel dann eingeläutet oder zumindest ein Stück weit beeinflusst so.
Cool.
Und ich glaube, es spiegelt sich auch auf der Platte unfassbar wieder. Es ist für mich einer der heißesten Manuelsens, die ich so gehört habe. So. So. Ja, aber ich darf das ja sagen. Wenn der Künstler es selber sagt, so, dann hat das ja oft eher diesen Moment, den Manuel gerade gemacht hat. So, das, was ich gehört habe, oder das ist einfach wahnsinnig gut. Punkt. So. Und unser Weg, wie es dazu kam, war, man muss ja dazu sagen, Manu war ja schon mal vor meiner Zeit bei Chapter One, sozusagen, und hat das Zuhause verlassen, so. Und weil es sich für ihn vielleicht zwischendurch auch gar nicht immer wie für zu Hause angefühlt hat, wäre jetzt mal meine Interpretation, kann Manu selber nochmal was zu sagen. Und,
kann ich offen reden, oder?
Und dann, du machst das, was du machst. Okay. Und dann, bin ich aber irgendwann ja zum Team dazugestoßen. Und dann hat das vielleicht für Manu auch wieder einfach Sinn ergeben. So, und
aber ihr kanntet euch schon vorher, oder?
Ja, so hier und da, witzigerweise. Und also durch damals Plattenbau Ost, Joe Willa, mein alter Freund Georg, der war damals zum Beispiel auch noch auf den Vorbei-Remix, so mit Hagen, also mit Joe Willa drauf. So, dadurch, wir hatten immer irgendwie so ein bisschen Berührungspunkte, aber wir kannten uns nicht wirklich so richtig. Also kennengelernt haben wir uns jetzt erst eigentlich, glaube ich.
Ja, so halt.
Ja, genau.
Ja, und erzähl gerne nochmal die Phase oder auch die Entscheidung aus deiner Sicht, mit Patrick zusammenzuarbeiten.
Ja, wie er gesagt hat, ich war ja vorher schon bei Chapter One, aber ich will jetzt nicht in eine unangenehme Lage bringen, deswegen.
Ach.
Wir waren vorher schon mal bei Chapter One und die Führung von Chapter One, die war so, ich sag mal so. Ne? Und irgendwann habe ich dann gesagt so, okay, das ergibt einfach, wie er sagt, das ergibt einfach keinen Sinn hier, weil eines Tages heißt es der oder ich. Und dann bin ich leider gegangen, obwohl ich das Team bei Chapter One, abgesehen von der Führung, sehr, sehr liebe. Also alle, die da arbeiten, ob es Annika ist, Shauna ist, damals noch Sherry ist, das sind alles Freundinnen geworden, richtig, weißt du, also Kolleginnen so, weißt du, und ich war sehr traurig, aber ich musste halt natürlich gucken, dass es weitergeht, ne? Und wo ich dann gehört habe, dass Patrick jetzt da die Führung übernommen hat, ne, das hat mir damals meine Managerin Marina, die hat mir das damals gesagt, du meinst, ey, der Patrick ist jetzt wieder bei Chapter One, wir können wieder, dann habe ich zu meinem damaligen Vertrieb, die übrigens auch cool waren, kann man nichts sagen, weißt du, ich meine, waren auch cool. Ich habe jetzt keine Negativerfahrung mit denen gehabt, aber ich wollte einfach wieder nach Hause. Weißt du, ich meine, ich wollte meine Sachen arbeiten mit dem Team, was ich kenne, seit Jahren jetzt schon mittlerweile. Ich habe mit denen vorher drei oder vier Alben gemacht. Und dann habe ich dann gesagt so, Salamenko, war schöne Zeit, Dankeschön, und bin wieder nach Hause gekommen. Und bin auch zufrieden. Und so soll es auch bleiben.
Du sagst 2017 schon im Jan Wehn-Interview, ich möchte den Act Manuelsen in die richtige Bahn lenken. Ist dir das gelungen, auch schon zu dem Zeitpunkt? Oder hast du das Gefühl, dass es dir dann erst später gelungen, auch gerade mit diesem Business-Aspekt?
Ja, eigentlich war der Act Manuelsen war schon immer auf der richtigen Bahn. Weißt du, was ich meine? Nur meine Außenwahrnehmung von Leuten, die sich jetzt mit mir so nicht wirklich deep beschäftigen, kann manchmal ein bisschen verstörend sein. Kann. Ne? Aber ich muss dazu auch sagen, so oft ich auch versuche, mir zu sagen, Manuel, weißt du was, scheiß drauf. Mein Herz und mein innerer Kern und so wie ich gepolt bin und so wie meine Erziehung ist und so wie ich groß geworden bin, lässt einfach keine Ungerechtigkeiten und lässt keinen Rassismus und lässt keine Respektlosigkeiten zu. Ich kann es nicht.
Kann ich abperlen.
Vielleicht sollte ich es machen. Jeder sagt mir, ob es Nisa ist, der mein Daily Management macht, ob es Patrick ist, der mein A&R ist, oder mein Plattenchef, besser gesagt, ist, ob es meine Freunde sind, ob es egal wer ist, die sagen, ey Manuel, guck mal, das ist ja scheiß da drauf. Ja, scheiß drauf. Aber erstens denke ich nicht, weil ich Manuelsen bin, ich bin jetzt hier ein Star und bin was Besseres und es ist mir alles scheißegal, ich bin gar niemand. Ich bin gar niemand. Und deswegen denke ich mir auch, weil ich gar niemand bin, habe ich nicht das Recht, so hochnäsig zu sein und Sachen einfach zu verstummen zu lassen. Ich kann nicht wegsehen, wenn ein böser Mann ins Internet geht und sagt, ja, wir sind hier im White Power Clan oder im White Power Club. Ich habe keinen Bock darauf, ich hab keinen Bock, das an mir abperlen zu lassen. Egal wie groß. Und ich könnte in Amerika in den Billboard-Charts auf Platz 1, 2, 3 bis 6 sein. Mir ist das scheißegal. Ich habe keinen Bock, das an mir abperlen zu lassen, weil ich habe eine Verantwortung gegenüber den Leuten, die meine Hautfarbe tragen und gegenüber den Leuten, die den gleichen Struggle haben wie ich.
Was glaubst du? Sorry. Glaubst du aber manchmal, dass Leute das mit Absicht machen, dich zu provozieren, weil sie genau wissen, spätestens von Manu kommt eine Reaktion, damit sie eine Aufmerksamkeit, weil du hast ja trotzdem eine gewisse, also auch wenn du sagst, ne, du bist gar niemand, du bist ja trotzdem jemand, du hast eine Reichweite, man kennt dich, du polarisierst als Künstler sozusagen, und dann könnten ja andere Leute so berechnend sein und sagen, okay, damit ich denen seine Aufmerksamkeit kriege und denen seine ganzen Follower irgendwie die die Aufmerksamkeit bekomme, provoziere ich dich. So,
ja.
Weißt du?
Ja.
Und dann, also hast du manchmal das Gefühl, das machen Leute mit Absicht, und dann gibst du denen ja möglicherweise sogar das, was sie wollen.
Ja.
Trotz der Verantwortung. Das ist ja, ich verstehe das, ne? Das ist total, also glaube ich, da steht man unfassbar zwischen den Stühlen. Aber eigentlich müsste man sich doch dann gar nicht.
Du hast recht. Nicht, ich habe das Gefühl, ich weiß, dass Leute das mit Absicht machen. Mhm. Aber ich weiß auch, wenn sie die Attention dann haben, ne? Bereuen sie es meist.
Okay.
Weil ich lasse eine Sache mit mir gar nicht spielen. Es gibt diverse Leute, wenn sie meine Aufmerksamkeit gekriegt haben, dann läuft immer mein Telefon heiß. Manuel, bitte lass den doch, der ist von uns, der ist so, der ist dies, der ist das. So, und mir reicht das schon, dass ich gezeigt habe, guck mal, bis hierher und nicht weiter. Es ist dumm.
Ja, das verstehe ich.
Es ist dumm. Ich weiß, es ist dumm, aber es ist auch wiederum nicht dumm, und ich finde, es ist auch wiederum notwendig.
Ja, hast recht. Also unter dem Aspekten auf jeden Fall voll.
So.
Klar. Eigentlich muss man sich die Frage stellen, warum Menschen überhaupt schon so bescheuert sind und überhaupt so provozieren, weißt du? Also das ist so, erarbeite dir doch selber irgendwie die Aufmerksamkeit und hange dich doch nicht irgendwo ran. Und schon gar nicht mit so einem Thema, davon mal abgesehen. Ne?
Entschuldigung, wenn ich da kurz einschneide. Ich will nicht in dein Wort fallen, aber das ist sehr wichtig. Entschuldigung, Chef. Guck mal, ich sage, traurig ist, dass die Hip-Hop-Szene, wir sind ja hier im Hip-Hop, wir sind ja hier für Hip-Hop, okay? Dass die Hip-Hop-Szene solche Leute überhaupt zulässt.
Ja, ja, das stimmt.
Weil alles, wofür Hip-Hop steht, und ich will mich jetzt nicht anhören wie Torch, Bruder, ne? Aber vielleicht höre ich mich an wie Torch, und vielleicht hatte der Nigger auch damals recht. Weiß ich meine? Alles, wofür die Hip-Hop-Szene steht, ne? Ist gegen das, was in vielen Fällen in Hip-Hop heutzutage passiert ist. So. Ich weiß nicht, warum die Leute in der Hip-Hop-Szene überhaupt eine Chance kriegen. Die Leute haben gestern noch Shisha-Kohle gewechselt oder standen bei irgendeiner Diskothek vor der Tür und haben gesagt, nein, du nicht, zeig mal Ausweis. Heute wollen die mir in einer Hip-Hop-Szene, die ich, wie ich hier sitze, mit aufgebaut habe. Und dann wollen die in meine Szene kommen, die mir gehört. Mir und vielen anderen noch, die Respekt dafür, die viel für Hip-Hop getan haben. Okay? Wollen die mir was in meinem Haus, wollen die mir versuchen, was zu erzählen? Das ist so, als ob ich zu dir nach Hause komme und sage immer zu, der Schrank sieht scheiße aus, stell den dahin. Was würdest du mir sagen? Du würdest mir sagen, mal zu, Mann, fress, piss dich. Was, oder nicht? Ich bin einer von vielen, der diese Szene hier gemacht hat. Das sollen die Leute mal bloß nicht vergessen. So, und wenn die dann hier hinkommen und dann mich versuchen zu diskreditieren, nicht weil ich schlecht rappe oder schlecht singe oder scheiße aussehe, die diskreditieren mich aufgrund meiner Hautfarbe, aufgrund meiner Herkunft, und wundern sich dann, wenn sie was an die Backen kriegen, dann ist es immer der böse Manuel gewesen. Ne? Aber die Leute, die da stehen und mit dem Finger zeigen und urteilen, haben meist gar nicht die Empathie, meist gar nicht den Tiefgang und nicht die Essenz, überhaupt nachfühlen zu können, was Leute wie ich durchmachen. Und ich drücke nicht auf die Tränendrüse. Ich bin ein bestialischer Nigger. Ich raste aus. Die können mich nicht klein kriegen. Denk nicht, dass die Tränendrüse hier. Gar nicht. Aber ich verlang von den Leuten, dass sie die ganze Sache emotional sehen, weil das ist Kunst. Kunst ist emotional. Ich bin ein Artist. Ich bin kein Dienstleister. Ich backe keine Brötchen morgens um 7. Okay, ich hole mir Inspiration vom Leben, von Sachen, die ich sehe, auch durch Gespräche, durch andere Musiker, durch andere. Und ich will versuchen, was jeden Tag zu kreieren, was es vorher noch nicht gab. Das ist ja Kunst. Okay? Und ich mache das auch selber. Ne? Also ich rufe nicht Nisa an und sage, ey, er findet was für mich und ich präsentiere das dann einfach. Das ist ja heute auch gang und gäbe. Nein, ich gehöre wirklich noch zu so Hip-Hop-Manufaktur. So. Ich probiere wirklich noch Sachen zu machen, die heiß sind. Und diese Leute stören. Diese Leute stören. Das sind nur Störfaktoren einfach. Die sind nur da, um zu stören. Die haben noch nie einen heißen Song gemacht. Die haben noch nie ein heißes Album gemacht. Die haben noch nie ein cooles Video gedreht. Die haben sich noch nicht mal cool angezogen, dass du denkst, okay, der Typ ist fresh, was irgendwie auch Hip-Hop ist. Ey, ich hab ein paar freshe Nikes, einen freshen Sweat, dies, das, ist ja auch irgendwo Hip-Hop. Selbst das kriegen die nicht hin. Das Einzige, was sie hinkriegen, ist stören. Die stören. Sie stören. Sie stören. Sie stören die Artists. Sie stören einfach. So, und die Leute fucken mich ab. Die fucken mich ab.
Genau, ja, ich würde den Leuten eigentlich gar nicht so viel Raum geben wollen. Also klar gibt es super viele, die einfach versuchen, sich an Erfolgen von anderen hochzuziehen. Aber ich würde trotzdem lieber über Mucke, auch über dich reden. Mhm. Und auch über, du hast es ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen, kam tatsächlich auch die Anregung von Marina Busunashvili, dich mal darauf anzusprechen, wie du deine Fans wahrnimmst. Also ob du da auch so zwei Fanbases quasi siehst, die einen, die deine Mucke feiern, vor allem, und die anderen, die deine Interviews feiern. Mhm. Und ob du ob du das positiv findest oder ob du den Leuten gerne bestimmte Mucke zeigen würdest, die eigentlich nur Interviews von dir kennen. Ob du das mal
so fragt Marina?
Im Prinzip ja, der hat gesagt, sprech sie doch mal darauf an.
Guck mal, bei meinen Fans ist das so. Ich hasse das Wort Fans, ich mag das nicht so eigentlich.
Ne? Was würdest du lieber sagen?
Zuhörer. Mhm. So. Bei meinen Zuhörern, die mir seit Jahren zuhören, ist das so. Ich merke das bei den Touren, die ich spiele. Auf meinen Konzerten sind erstens keine Kinder. Ne? Sind keine Kids.
Also keine 14-Jährige oder was ist für dich?
Nee. Auf meinem Konzert ich merke, das sind nur Gleichgesinnte. Wenn du Manuelsen magst und wenn du ihn hörst und wenn du ihn verfolgst seit Jahren, ne, dann liebst du ihn. Meine Fans lieben mich vom Feinsten. Die sagen, wenn ich zu Wismann schreibe, komm raus, dann kriege ich Nachrichten, die sagen, Bruder, wo bist du? Komm, wir fahren nach Stuttgart. Ich habe so Fans. Also ich habe so Fans. Mhm. Die sagen, komm, ist kein Problem. Frauen sogar. So. Oder ich habe Fans, die verstehen, was ich sage und fühlen mich, die sind aber zu schwach oder zu leise, um das auszusprechen. Die sind mir auch am liebsten.
Was meinst du, die sich nicht trauen zu sagen, ich mag Manuelsen?
Nein, nicht das. So die selber dieses Problem haben. Ich habe viele jüngere Schwarze, die sagen, ey, Bruder, so, du bist unser Dings. Wir hatten das Gespräch gestern noch im Auto. Die sagen, du bist unser großer Bruder, egal was. Aber die meinen so, unsere Position ist zu schwach. Wir würden dir gerne helfen. Und ich habe gestern ein zweistündiges Gespräch am Telefon gehabt. Mit einem jungen Schwarzen, den wir kennen. Gab so einen Vorfall. Und da haben die mich als großen Bruder angerufen. Und dann habe ich mit ihm geredet. Habe ich ihm gesagt, hör mal zu, zwischen dir und mir ist kein Unterschied. Guck nicht, ich bin da am Rappen, Manuelsen, dies, das. Zwischen uns ist kein Unterschied. So, wir tragen beide das gleiche Leid. Und ich habe ihm gesagt, wie er damit umgehen soll. So, und ich habe gesagt, wie er seinen Freunden, seiner schwarzen Clique oder Community sagen so, wie sie damit umgehen sollen. Ich meine so, der euch Unrecht tut, geht und fickt den. Hm. So wie es die Türken, Araber, Jugos, Albaner auch machen. Der euch Unrecht tut, geht und fickt den. So, such nicht das Gespräch und sagt, hör mal zu, ich finde das aber nicht so schön, dass ihr mich jetzt gegen meine, geh und fickt den. Das ist dann recht. Weil die würden uns auch ficken, wenn wir es machen würden. Ich würde sowas ja niemals machen. Ich würde niemals rausgehen und sagen, ja, die oder der oder diejenige Nation oder das und das sind scheiße und ich scheiße auf die alle. Aber die machen das mit uns. So, wenn ihr das machen geht, fickt die. So, ich stehe hinter euch. Und meine Jungs stehen auch hinter euch. Und meine Jungs sind nicht nur Schwarze. So. Ihr müsst Mentalität kriegen. Ihr müsst Selbstbewusstsein kriegen. Aber ist normal, weil sie sind ein Leben lang
kleingehalten worden war.
Kleingehalten worden und einem Leben lang wurde denen beigebracht, ihr seid zweite Klasse. Nein, ihr seid nicht zweite Klasse. Die Menschen, die euch sagen, ihr seid zweite Klasse, sind sechste Klasse. So, deswegen, ich versuche den Leuten ein bisschen Mentalität zu geben. Aber mal gucken, ob ich es schaffe. Auf jeden Fall, meine Fans sind so welche. Meine Fans sind essenzhaltig.
Also du hast gar nicht das Gefühl, dass es da zwei Lager gibt oder mehr?
Nee, ich hab entweder Die Hard Fans, das sind Soldiers, richtige Askers. Oder ich hab, wenn einer zu mir kommt und sagt, hey Mann, wer ist denn der? Bruder, komm, lass mal ein Foto machen. Mit dem mache ich gar kein Foto. Ich mache kein Foto, weil der kennt mich wahrscheinlich von, oh, Café ist full. Ich habe Café full gesehen. Dass ich mein Leben fast in diesem Café verloren habe, daran hat er nicht gedacht. Der findet halt die Story witzig. Da Mama, ich erzähle sie auch witzig. Weißt du? Aber dass es da um Leben und Tod ging und ich mit so einem Ballermann in diesem Café saß, weil ich Angst um mein Leben hatte vor 30 Arabern, da sagt keiner was. Mhm. Okay? So, und wenn dann einer kommt, das so auf lustig sieht, ich möchte mit dem nichts zu tun haben. Bro, geh und hör Kapital oder mach irgendwas. Lass mich bitte in Ruhe. Nichts gegen Kapital jetzt. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ne, das ist mir jetzt so in den Kopf gekommen. Entschuldigung, Bruder. Aber das ist halt der Drill. Wenn aber einer kommt und sagt, ey, Manuelsen, boah, Bro, krass, dass ich dich treffe. Bruder, würde das ausmachen, Foto mit dir machen? Normal, komm, Bruder. So, dann sage ich auch kurz sogar meiner Frau, Schatz, warte mal bitte ganz kurz. Ich mache ein Foto und dann gehe ich, weil das ist wichtig. Das sind Leute, die uns tragen. So, und ich versuche das so handzuhaben.
Hast du das Gefühl, dass die Interviews dein künstlerisches Schaffen ein bisschen in den Schatten gestellt haben?
Ja, absolut, weil, eigentlich nicht. Ich glaube, dass die Jugend heutzutage so viel Müll auf die Ohren kriegt, ne, dass Musik gar nicht mehr die treibende Hauptrolle ist. Ich glaube eher, dass das Entertainment an sich gerade die treibende Hauptrolle ist. Und wenn dann einer kommt und der im Interview auf drei Sprachen jemand erzählt, dass er holen soll, dann ist das halt nur mal interessant, weißt du? Oder diese Animus-Geschichte war ja auch interessant irgendwie. Das war ja, die Leute haben nur das Video gesehen, aber der Film drumherum, das ist ein Spielfilm, weißt du, ich meine? Und ich glaube, es liegt einfach daran, weil die Künstler heutzutage auch keine Musik mehr machen, da wo du so sitzt. Ich bin nicht gut mit ihm, so, weißt du, ich meine, was heißt nicht gut? Ich habe mit ihm nichts zu tun, ich fühle ihn auch irgendwie nicht mehr, aber dieses Hack muss man ihm lassen. Damals, wo Azad gekommen ist, ne, das war eine, du wolltest sein wie der, der war ein Marvel-Superheld. Der war einfach der Azad, Bruder, mit diesem Logo, was er hat, mit diesen Fahnen aus Nord, die Faust aus Nordwesten und mein Block und dies und Sturmmasken und diese ganzen Leute in Camouflage, du hast dir gedacht, what the fuck, ich will der sein. Und dann hat er sich auch eingesetzt für sein Volk, für seine Jungs, für seine Straße, für seine Stadt. Du hast gedacht, okay, krass. Kool Savas war ein Megastar, Bruder. Kool Savas, Bruder, der war ein Megastar. Rapstar, Bruder. Samy Deluxe waren Rapstars. So. Sogar Max Herre, Bruder, willst du eine Geschichte von Max Herre hören? Max Herre, Bruder. Wir waren damals in Perkins Park. Kennt ihr Perkins Park? Nee. Perkins Park ist eine Diskothek in Stuttgart, okay? Heute ist Kinderdisco. Aber 15 Jahre zurück, das war, Bruder, Hotspot. Perkins Park ist nicht jeder reingekommen. So, jetzt sind wir in den Perkins Park gekommen, Bruder. Wir haben uns angezogen, gemacht. Jede Kette, die wir besessen haben, haben wir dran getan, nur um zu zeigen, okay, wir sind wer, wir kommen in Perkins Park. Jetzt sind wir in Perkins Park und wir denken, alles klar, wir sind hier, VIP oben, alles ist nice, Musik ist nice. Und jetzt kommt, Bruder, guck mal, Max Herre war so ein Star, Bruder. Der ist in den Perkins Park gekommen, mit Cargohose, Bruder, mit Maradona-Trikot, ne? Und mit Birkenstocks, Bruder.
Witzig. Stark.
So steht Max Herre im Perkins Park, Bruder. Und mit seinen lockigen Haaren, der ist ja charismatisch, der Motherfucker. Charismatischer Typ. Ne? Und dann steht er da, Freundeskreis, und er hat sein Game. Weißt du, ich meine? Und er steht da und wir denken sich, okay, scheiße. Guck mal, wir haben echt alle Register gezogen, Bruder. Und er kommt gerade, als ob er von seinem Fernseher direkt kurz mal im Perkins Park geht und guckt, was los ist. So. Das hatte Game. Guck mal, der Scheiß ist 15, 16 Jahre her und ich erinnere mich, als ob es gestern wäre. Der steht einfach mit Schlappen, Bruder, steht der im Perkins Park so und denke, what the fuck. So. Das waren Stars damals, Bruder. So. Warum waren das Stars? Weil die Millionen von Menschen aus der Seele geredet haben. Ne? Freundeskreis, Bruder, haben starke Sachen gemacht, Bruder. Esperanto, mal Esperanto und dies, das. Und mit dir bleibt die Welt stehen. Dieses Liebeslied da zwischen den beiden, das war ja voll sexy. Das war ja so, das war for the grown and sexy. Da haben wir gesagt, boah, wenn ich älter bin, mit meiner Frau, ich will auch so viben in diesen griechischen Häusern da. Das war sexy. Joy Denalani war sexy. Max war sexy. Und was Kool Savas anging, Kool Savas war jetzt nicht bekannt für seine Tiefe unbedingt. Der hat jetzt nicht, das ist nicht bekannt für seine Liebeslieder. So, aber er hat einfach Hip-Hop, das, was wir alle lieben, auf so eine Perfektion gebracht, handwerklich, dass wir alle, immer wenn ein Kool Savas Album rausgekommen ist, haben wir gedacht, fuck that shit, Bruder, ich geh nicht mehr ins Studio, scheiß drauf, Alter, kein Bock mehr. So. Kool Savas hat immer, du denkst, du hast eine Messlatte erreicht, Kool Savas gekommen hat, einfach um drei Stufen höher gemacht. Du so, fuck. So, dann hast du dich hingearbeitet, kam nächste Album wieder, hat er erstmal wieder nochmal einen draufgesetzt. Neongelb, Till Up Joe, dies, das. Was sind das für Sachen? Was hat er gemacht, Bruder?
Neongelb ist immer noch.
Das kannst du nicht toppen.
Das ist unfassbar.
Kannst du nicht toppen. Das kannst du nicht toppen, auch heute nicht. Kool Savas ist King of Rap, Bruder. So, und deswegen, das sind alle Leute, die haben was mitgebracht. Und ich glaube, in meinem Fall ist es das, dass ich gesagt habe, okay, ich bin der Erste, der so diesen Gesang und diesen Gesang und diesen Rap, aber dann nicht so auf halbgar, sondern so auf Street, so auf männlich noch, der das so kombiniert hat. Ich glaube, das war dann so meine Nische, wo ich reingekommen bin. So, das war, oh, boah, der kann das und das und das und das. Und dann macht er das noch in Deutsch, Arabisch, Türkisch, Englisch, das war so mein Ding. Weißt du, ich habe probiert, was zu bringen. Heutzutage, die Leute, was machen die? Die haben 16 Bars, die reimen 8 Punchlines aneinander, irgendeine komische Hook und sagen, bitteschön hier.
Aber ich glaube, da, die werden auch nicht auf Dauer erfolgreich sein. Ne? Ich meine, überleg mal, von all den Leuten, die du gerade gesagt hast, die sind über 10, 15, 20 Jahre dabei. So.
Die Leute sind Millionäre geworden in NRW mit so einem Scheiß, wo ich küsse.
Ja, aber das ist so, guck mal, du weißt selber, dann sind die Millionäre, dann kommt das Finanzamt und dann sind die trotzdem im Zweifel in 5 Jahren. Wenn sie nicht halbwegs smart sind, auch dann ist das Geld auch wieder halbwegs weg. So. Über all die Karrieren, die du gerade gesprochen hast, die gehen über 10, 15, 20 Jahre. So. Das ist, finde ich, schon nochmal was anderes. So, ne? Und ich glaube, in der heutigen Zeit setzen sich die nur auf Dauer durch. Hatten wir schon ein, zwei Mal. Wenn du ein Charakter bist, dann ist die Musik der Soundtrack dazu.
Dankeschön.
So. Punkt. Dankeschön. Du musst ein Charakter sein. Weißt du? Und dann ist die Mucke eben der Soundtrack.
Wobei am Anfang deiner Karriere hast du das ja noch gar nicht so klar gemacht teilweise. Also, du hast ja Brahim erfunden als der Sänger und hast gar nicht gesagt, hier, ich bin der, der beides macht.
Weißt du warum? Weil die Leute haben mich ausgelacht. Die Leute haben mich ausgelacht. Die meinen so, wallah, guck mal, der will singen.
Es war ja auch uncool zu dem Zeitpunkt. Also,
voll uncool. Ich habe damals noch Bleib bei mir, so ein Cover von Tank. Gibt es einen R&B-Sänger Tank. Den kennen die meisten Rapper, glaube ich, gar nicht. Aber das ist ein sehr berühmter R&B-Sänger. Ne? Ich habe einen Song von ihm, der mir damals gefallen hat, habe ich auf Deutsch gemacht. Also einen deutschen Remix dazu gemacht. Habe ich ins Netz hochgestellt. So, und da gab es halt gar keine Props drauf, außer von so ein paar Weibern vielleicht. Weißt du? Aber die Rapper haben gesagt,
vor der Zeit raus. Und dann kam Autotune und dann wollten sie alle trotzdem singen.
Ja. Ne, dann haben sie alle gesungen, weil jetzt können wir es auch.
Aber du musstest erst so ein bisschen eine Scheiß-Egal-Haltung lernen. Ne? Also für dich musste erst der Manuelsen, der blauäugig und die Musik liebt, sterben. Du wolltest 2008 ja, glaube ich, schon aufhören, überhaupt Mucke zu machen. Und hast dann gesagt, komm, jetzt mache ich, worauf ich Bock habe.
Kein Bock mehr.
M. Bilal 2010 war dann, wo du sagst, das Album, wo du einfach gemacht hast. Das erste dann auch, ne? Wo du dich frei machen konntest von dem.
Ja, absolut. Absolut. M. Bilal 2010 war so mein, das war so... Ich habe gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr. Aber dann habe ich gedacht, warte mal, warum soll ich keinen Bock mehr haben? Die Leute sollen keinen Bock mehr haben. So. Und dann bin ich gegangen und habe sehr, sehr tiefe, sehr, sehr wilde Sachen gemacht. Ich bin mit Gerüchte gestartet. Damit habe ich gesagt, so, damit habe ich praktisch den Leuten gezeigt, so, guck mal, ich weiß, wie ihr denkt. Ich kann in eure Köpfe sehen.
Und du hast selbst Gerüchte in die Welt gesetzt.
Nein, den Song. Den Song Gerüchte. Sorry. Ich hab gesagt, der sollte so sagen, ich sehe in eure Köpfe. Hm. Ich weiß, was ihr über mich denkt. Aber hier, falls ihr das denkt, das ist die Antwort. So, und danach waren auch alle Leute so, das ist ja einer meiner Classics, so Gerüchte. Und die gucken so, die Reaktion darauf war so, boah, krass und so, boah, krass. Und das war krass, weil ich die alle erwischt habe. Und in diese Kerbe habe ich reingeschlagen. Und dann habe ich den Leuten versucht, mich vorzustellen. Ich habe denen versucht, mein Mindset mitzugeben. Ich habe den mit Du und Ich, was auch auf dem Song ist, was einer meiner persönlichen Lieblingstracks ist, ever. Also von meinen eigenen Tracks. Habe ich den Leuten auch versucht zu zeigen, ey, guck mal, ich bin 2 Meter groß, ich bin schwarz, ich bin mit Rockern unterwegs und ich mach dies, ich mach's, aber ich habe auch ein Herz. Ja, ne, urteilt nicht zu hart. Ne? Oder ich wollte halt versuchen, meine Person, die ich für interessant genug gehalten habe, den Leuten vorzustellen. So, und das habe ich mit MBLI 2010 gemacht. Danach haben die das verstanden, weil darauf schon gesungen wurde. Dann kam, war es, glaube ich, danach kam die Soul Edition. Danach kam die Soul Edition, wo ich gemerkt habe, okay, die haben den Gesang angenommen. Die haben gesagt, okay, die Stars, dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich habe rapmäßig alles gefickt. Was heißt alles gefickt? Aber ich habe auf jeden Fall gut Wirbel mit dem Album gemacht. Jetzt hole ich mir die andere Seite auch noch. Ich mache auch ein R&B-Album. So habe ich mir die R&B-Fans auch alle eingecasht mit Freunde sein, Messerstich, Farben, dies, das, diese ganzen Dinger. Und dann hatte ich erstmal meinen Pool. Das ist mein Pool jetzt. So, und alle Fans warten. Singt der, rappt der, rappt der, singt der, singt der, rappt der. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache einfach beides. Dann habe ich MB3 gemacht, da habe ich so Hype Rap, Hype R&B. Habe ich so probiert, beide zu bedienen. So, nach MB3...
Clemol.
Ja, nach MB3 haben viele meine Höflichkeit mit Schwäche verwechselt. Weil ich war ja dann viel auf Hoch hinaus, war MB3... Dann, warte mal, Hoch hinaus war MB3, BMX und noch so ein paar andere Sachen. Da haben die gesagt, guck mal, der oder der Lappen, der dies, das. Und da hab ich gesagt, okay, Lappen? Da muss ich den Leuten wieder zeigen, dass ich aus dem Ruhrgebiet komme. So, und dann ist auch diese Sache mit dem Typ hier aus Berlin, hat seinen Zenit gekriegt, aber auch maximal Stress. Und dann habe ich gesagt, habe ich um mich rumgeguckt, habe ich gesagt, Jungs, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Okay, komm, wir ficken jetzt alle. So, und dann haben wir Kill 'em All gemacht. Habe ich gesagt, okay, wer was will, kriegt in die Fresse. So, das war die Attitude da. Das war das erste Album auf Chapter One. Ich gesagt, wer was will, kriegt in die Fresse. Und das war wilde Zeit. Und dann nach Kill 'em All, nachdem wir alles aus dem Weg geräumt haben, habe ich gesagt, Gangland. Habe ich gesagt, okay, jetzt meine Hood ist mit mir gekommen. Jetzt stelle ich meine Hood vor. Gangland war nur für die Straße. Gangland war nur für die Straße. Wenn du auf dem Album hörst, da fallen Namen, die kennt kein Mensch, nur ich. Weißt du, ich meine? Aber das war so ein richtiger, Gangland war richtiger Representer. Und dann wurde mir das ein bisschen zu wild. Da habe ich gesagt, okay, chill, alles gut. Gangland haben wir gemacht. Jetzt machen wir der Löwe.
Löwe.
Jetzt machen wir der Löwe. So, weil dann hatten wir Status. Und dann habe ich mir gedacht, krass. Alles, was wir jetzt machen, wir reden wie die. Auf Löwe habe ich probiert, nur Mindset zu bringen. Nur Mindset. Nur so starke Wörter. Ich wollte tiefe Sätze schreiben, die sitzen. Inspiration für Jugendliche. Weißt du, ich meine? Und da haben wir gemacht Der Löwe. Da haben wir gemacht,
New Jack City?
Nee, das war. New Jack City war so wie ein Mixtape. Warte mal, Der Löwe haben wir gemacht. Was ist noch auf Der Löwe drauf? Plata o Plomo, Cher Inshallah und so, das sind Songs gewesen, die Leute sehr gefeiert haben und so weiter und so fort. Nach Der Löwe habe ich mir gedacht, okay, wir waren jetzt genug auf der Straße, lass wieder ein bisschen flashy werden, lass ein bisschen gute Vibes bringen, gute Laune, haben wir MBIs gemacht. MBIs, so, weißt du, du bist flashy, shiny, weißt du, ich meine? Haben wir gut.
Perkins Park.
Perkins Park Vibe, genau. Da haben wir Dings gemacht, Comfort Zone mit Nura. Dann haben wir König im Schatten gemacht, so ein Jiggy Beat, aber trotzdem geil geflowt alles. Was war das noch? MBIs, was war das noch? Blablabla, bla, bla, auf jeden Fall, die Leute wissen es ja. So, und jetzt sind wir bei.
Ja, dann noch Ghetto mit Massiv.
Ghetto mit Massiv.
Was ihr dann ja auch, das war dann wieder, oder
das haben wir zusammen schon
gemacht. Erste,
genau, das war die
Zusammenarbeit. Ja, das war auch wichtig. Das war auch wichtig, weil ich wollte unbedingt ein Album auf Berliner Sound mal machen.
Was für dich Berliner Sound?
Ja, Berliner Sound ist so harter, kalt, kompromissloser Straßenrap, so. Weißt du, ich meine? Wir im Ruhrgebiet sind eher so ein bisschen Ami-orientiert. Weißt du, ich meine?
Okay.
So ein bisschen, weißt du? Und Berlin war immer so, Berlin, so diese Cypress Hill.
Ja, immer Anti.
So,
ja, immer so ein bisschen Anti, ja. Darf bloß nicht hittig sein, ja. Im Zweifel.
Ja.
Und wenn es hittig wird, dann müssen wir schnell irgendwas machen, damit es ein Hit wird. Also kein Hit wird, sondern noch schnell irgendwas störend machen. Und das eigentlich, naja.
Ja, das wollte ich machen. Weil man kann Berlin, dieser Stadt, ne, man kann Berlin, ne, den Einfluss des Straßenraps, ne, nicht absprechen. Diese Stadt ist knallhart, was Hip-Hop angeht. Das muss man denn lassen. Also Berlin ist auf jeden Fall eine Hip-Hop-Instanz. Das muss man Berlin lassen. Ist eine Hip-Hop-Instanz. Muss man den lassen. Und ich wollte einen Sound auf diesen Album machen. Das hat sich mit Massiv sehr gut ergeben, dass man das machen konnte. Weil Massiv ist ja auch, hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen zu dieser Geschichte dieser Stadt hier, was Hip-Hop angeht. Und das war halt auch für mich cool. Große Ehre. Ich konnte meinen Ruhrpott-Einfluss ein bisschen mit dazugeben. Mit Hurensohn, Mahurensohn und so diese ganzen Dinge.
Du hast ja Schimpfwörter gesagt, Massiv, verzichte drauf.
Ja, ich habe den Teil übernommen. Nein, das Ding. Nein, Spaß. War Spaß. Auf jeden Fall. Das war schön. Und jetzt sind wir halt bei Bereit zu sterben angekommen. Bereit zu sterben ist irgendwie so. Das hat so. Es hat so Kill 'em All Vibes, aber irgendwie ein bisschen tiefer. So, ich habe auf Bereit zu sterben versucht, Sachen zu sagen, dass, wenn ich sie gesagt habe und Gott weiß, ich morgen irgendwie nicht mehr da bin, dann habe ich sie auf jeden Fall gesagt. Weißt du? So.
Und jetzt businesstechnisch bist du bei Kill 'em All, hast du gesagt, da hast du angefangen, erst dein eigenes Team aufzubauen, ne? Davor war es anders. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie hat sich dein Business-Prozess bei den Alben oder überhaupt beim Musikmachen auch in der Zeit schon verändert?
Ja, Bruder, was heißt Business, Bruder? Wir sind Hustler schon immer gewesen und werden wir auch, glaube ich, immer bleiben. Wir kommen klar, wir ernähren unsere Familien. Weißt du, wir wohnen nicht auf der Straße. Weißt du, die eine oder andere Kette haben wir uns kaufen können. Unsere Kinder hungern nicht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn sich irgendwo eine gute Möglichkeit ergibt, weißt du, wenn sich irgendwo eine gute Möglichkeit ergibt, macht es mir immer noch am meisten Spaß, mit Brüdern Geld zu verdienen. Weißt du? Und wir haben ja jetzt den Status, sage ich mal, dass ein paar Leute was mit uns machen wollen, Kooperationen, dies, das. Wir sind ja ein bisschen salonfähig geworden jetzt, denken die. So, und
wenn du von wir sprichst, meinst du?
Wie bitte?
Wenn du von wir sprichst, meinst du?
Ja.
Nein, wen meinst du, dich, dein Team?
Ich und meine Freunde. Mhm. So, ich mache nur Business mit Freunden.
Okay. Weißt du?
Also,
weil manche haben ja auch niemals Business mit Freunden als.
Nee, ich mache immer Business mit Freunden. Weil die Freunde es halt auch verdient haben, weißt du, die standen ja auch die ganze Zeit hinter dir. Und dann, wenn es irgendwann Geld zu verdienen gibt, dann müssen die Freunde müssen zwar abliefern, also sie müssen Ambitionen mitbringen. Ne? Ist jetzt nicht, dass ich jetzt Abu Shecho aus einem Café hole und sage, ja, du hast gestern Tee gemacht, heute verhandeln wir meine Verträge. Das geht natürlich nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aber wenn Leute ambitioniert sind, viele meiner Freunde sind ja auch im Business schon lange tätig. Zum Beispiel als Manager, als Tänzer, als Choreografen oder sonst. Also die sind schon ein bisschen so attached. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen macht es mir am meisten Spaß, Leute zu fördern, Leuten eine Chance zu geben. Die Leute sollen mir auch eine Chance geben. Also das beruht darauf, dass die sollen auch Vertrauen in mich setzen, dass ich denen Möglichkeiten gebe, wo sie Geld verdienen können und auch andersrum. Also es ist ein Augenhöhe-Ding. Ich kenne Nisa zum Beispiel seit 1997.
Ja, krass.
Ja, und er ist einer der berühmtesten Choreografen in Deutschland gewesen. Oder immer noch. Und hat für fast jeden großen Act in Deutschland getanzt und choreografiert. Und hat daher auch Kontakte und ist business-affin, weiß, was er macht. Und ich kann ihm Daily-Angelegenheiten in die Hand geben. Mhm. Und ich weiß, er löst das. Weißt du, ich meine? Nicht er löst das, sondern er kümmert sich um Kooperationen. Er holt Deals rein, er macht Sachen. Weißt du, ich meine? Und wir verdiene Geld, er verdient Geld für seine Familie, ich verdiene Geld für meine Familie. Und so macht es Spaß, weißt du? Wir haben nicht mal einen Vertrag miteinander. So.
Eigentlich ist es das Beste, ne? Die Gefahr besteht natürlich immer wieder, dass sowas im Zweifel ausgenutzt wird oder dass man damit auf die Nase fällt, so, ne? Also ich kenne das, ich glaube, vom Mindset sind wir da sehr, sehr ähnlich, so. Ich bezahle auch lieber jemanden, also was jetzt bezahlt klingt so komisch, aber ich lasse lieber jemanden teilhaben, den man sehr mag, anstatt irgendjemanden wildfremden.
Ja.
So, das Problem, also ich persönlich bin nur ab und zu damit mal rechts und links auf jeden Fall schon mal hingefallen. So, dass dann
passiert.
Immer so ein bisschen, absolut, so, aber das schmerzt natürlich mehr, weißt du, weil wenn du jemanden wildfremden quasi teilhaben lässt, so, sag mal, managementmäßig, und der seinen Job nicht macht, dann kannst du ihn natürlich nochmal anders anflaumen. Beim Freund schmerzt das denn. Nicht nur der wirtschaftliche Verlust, sondern vor allen Dingen der emotionale Verlust, so, ne, das ist dann so einfach das Bescheuerte dabei. So, ich glaube, vom Mindset sind wir da grundauf sehr, sehr ähnlich, ehrlich gesagt, ja, voll.
Aber Nisa ist ein Manager, würdest du auch so bezeichnen, das ist so der Job?
Der managt meine Angelegenheiten. Er managt meine Angelegenheiten. Ich weiß, wenn ich ihm sage, Nisa so und so, dass ich an, der sagt, Hallas, ich mach das.
Sitzt auch
aber nicht so,
neben der Kamera, falls Leute sich wundern. Ja,
Nisa sitzt übrigens da. Aber es ist nicht, aber die Leute sollen das nicht falsch verstehen und auch nicht jetzt hier falsch interpretieren. Das ist nicht so auf, ja, Nisa, ich habe keinen Bock, mach du das mal. Nein, der ist ein Mann. Der ist ein Mann und er sagt einfach, guck mal, ich kann organisieren, ich habe die Kontakte, ich habe die Administration, ich kümmere mich darum, kümmere du dich um deine Musik. Das heißt, ich gebe meine 50% in das Ding rein, er gibt seine 50% in das Ding rein, zusammen sind das 100%. Und genau so läuft das. Genau so läuft das. Wenn ich ihn nicht hätte, dann würde ich in Sachen ertrinken. Hm. Ich würde in Sachen ertrinken, die er aber lösen kann. So, weil er hat fast arabisch geredet, er hat die Geduld dafür, ne, er hat die Geduld dafür, er hat den Kopf dafür und er ist auch, er ist Araber, ne, er hat halt den, die Verhandlungsmentalität. Weißt du, ich meine? das liegt in ja im Blut.
Und seit wann arbeitet ihr so zusammen?
Lange schon, sehr lange schon. 4-5 Jahre.
Okay. So. Und davor hattest du unterschiedlichste Manager auch oder hast du dich selbst gemanagt immer?
Nee, ich zum Beispiel alles, was so Musikgeschichten angeht, so Verträge, Verhandeln, für dies, für das, da hab ich das immer mit Marina gemacht. Ne?
Klar.
Und Marina ist auch heute noch im Team, soweit es ihr denn erlaubt ist.
Weil sie jetzt bei Sony arbeitet.
So, soweit es ihr erlaubt ist, sie ist meine Konziliere. Okay? Marina ist ein ganz besonderer Mensch, für mich auch. Ein ganz, ganz besonderer Mensch. Und sie ist einer der wenigen, die mich als Mensch und als Künstler verstanden hat von der ersten Sekunde an. So. Und deswegen wird sie immer irgendwie ein Teil von meinem musikalischen und wahrscheinlich auch privaten Leben sein.
Ja. Und nochmal, um das so im Schnelldurchlauf, du bist aber auch wahrscheinlich gestartet, da hattest du noch kein Management, oder? Inshallah, hattest du schon Manager oder noch gar nicht?
Ich hatte so Kanaken, so ein paar Kanaken, die kommen so, Jo, willst du mit Manuel reden, was ist denn? So, ich habe gesagt, komm, mach du das, die ist da so auf Management. Mhm. Aber jetzt einer, der wirklich sich jetzt auskennt mit der Materie.
Ab wann war das, weißt du das, ab welches Album?
Ja, ab Kill 'Em All. Ab Kill 'Em All haben wir es probiert. Ich bin aber auch schwer zu managen, Walla.
Sehr schwer.
Ist es so?
Ja.
Yeah. Er grinst einfach ganz entspannt.
Er ist genauso bekloppt. Er ist genauso behindert, deswegen, wir beide verstehen uns blind.
Okay. Ich glaube, bei Manu muss man, wenn ich es von außen betrachten darf, muss er eigentlich die ganze Zeit an seiner Seite sein. Weil ansonsten, Manu ist so schnell, auch gedanklich.
Ja.
Denn der flutscht dir ganz schnell weg.
Ja.
Nisa nickt
voll. Aber das ist aber auch eine Stärke, weil wenn du das gegriffen kriegst und strukturiert kriegst, dann ist das genau eine Stärke, so, ne? Aber das ist, glaube ich, Manu ist kein Manager. Also, glaub jetzt zum Beispiel, du sitzt in Berlin, so ganz klassisch, agenturmäßig, und wir können Manu bei uns auf der Management-Webseite hinschreiben, so. Das würde richtig schief gehen für alle Beteiligten, glaube ich.
Ich fick deine Mutter, du Hurensohn. Manuel, was hast du gemacht? Darf man das so sagen hier?
Ja. Ja.
Also, dann heißt es, Manuel, was hast du gemacht? Ja, Walla, ich bin ausgerastet. Egal, scheiß drauf. Ja, ja.
Nein. Du bist auch sehr begeisterungsfähig, nehme ich an. Weil du hast ja alleine, was Sport angeht, sehr viele Dinge, die dich begeistern oder begeistert haben, ob Fußball, Boxen, Tanzen, Singen, Rappen. Also das sind ja so viele Dinge, wo man sich sehr viel mit aufhalten kann. Dann 6 Sprachen zu lernen, ist ja nun auch nicht so.
Ja.
aber selbst 4,5 finde ich schon unfassbar krass.
Ja, ich lerne gerne. Ich lerne gerne. Was bist du für ein Landsmann?
Deutsch,
okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was kenne ich nicht? Du bist Lette jetzt zum Beispiel, du kommst aus Lettland. Dann würde ich fragen, echt Lettland? Und das Erste, was ich fragen würde, ist, erzähl mir was von Lettland. Was spricht man da, was isst man da, was geht da, wie macht man, wie sagt man so und so, dies, das. Weil ich liebe Kultur. Ich liebe Kultur und ich liebe Geschichte. Und mich interessiert das. Ich möchte das gerne wissen. Weil ich möchte wissen, wenn ich jemanden gegenüber sitze, mit wem ich es zu tun habe. Das kann man meist zurückfolgern auf die Kultur. Okay? Und das ist auch das Problem von, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erwähnen soll, aber es liegt mir so auf der Zunge.
Mach da zur Not schnell was raus. Zur Not schnell was raus.
Guck mal, eigentlich ist das nicht wert. Walla, der ist es nicht wert. So, der ist es nicht wert. Aber viele Leute nehmen mir das übel. Guck mal, lass mich das so erklären. Viele Leute nehmen mir das übel, dass man mich so selten mit Schwarzen sieht. Okay? Ich sag, guck mal, erstens, ne, ihr Esel, ich bin bei deutschen Eltern groß geworden und im Ruhrgebiet gab es nicht so viele Schwarze. Okay? Das heißt, ich bin groß geworden mit Türken und Arabern, Kurden. Das heißt, wo ich auf der Straße groß geworden bin, so wie jeder andere auch, jetzt nicht so Straße, weil ich habe kein Dach über dem Kopf, aber wir waren halt Jungs, wir waren draußen, weißt du? Und ich habe halt die Mentalität von denen angenommen, was mich umgeben hat. Das ist doch ganz normal, okay? Ganz normal. So, und viele andere Schwarze nehmen mir das übel. Die sagen ja, der ist nur mit Kanaken und dies, das. Was soll die Scheiße, dies, das. Aber vielleicht haben die sich nicht die Mühe gemacht. Ne? Die haben sich nicht die Mühe gemacht, ihr Gegenüber zu verstehen. Viele sind nur unter sich geblieben. Was denn auch nicht zu verübeln ist, weil nicht jeder hat diesen Anklang wie ich gekriegt. Aber auch nicht jeder hat diese Mühe investiert, sich überhaupt einen Türken überhaupt zu verstehen. Und zu was redet ihr da? Keiner hat sich die Mühe gemacht, zu verstehen und zu lernen. Keiner hat sich die Mühe gemacht, um zu wissen, wie er denkt, wie sein Humor ist. Worüber lacht ihr? Worüber weint ihr? Wie tanzt ihr? Was sind eure Gebräuche? Wie sieht euer Land aus? Wie zieht ihr euch an? Was wollt ihr mit dem, was ihr sagt oder wie ihr euch anzieht? Was wollt ihr damit ausdrücken? Wie waren eure Vorfahren? Das kann ich dir von Türken, Kurden und Arabern kann ich dir alles sagen, weil es mich interessiert hat. Okay? So, und somit habe ich als Schwarzer habe den Respekt von anderen Ausländern bekommen, weil sie gesehen haben, dass ich ihnen Respekt gebe. Viele haben diesen Weg nicht auf sich genommen und sitzen jetzt heutzutage im Internet, ne, sitzen im Internet und probieren mir abzusprechen, dass ich kein richtiger Schwarzer bin. Davon gibt's ein paar.
Eigentlich auch so absurd, weil Leute mit deinem Mindset rein, weißt du, wenn alle so denken würden, hätten wir eigentlich gar keinen Rassismus, weil es ganz klar nur danach geht, wie behandelst du mich? Egal, ne? Egal wie du aussiehst, wo du herkommst. So, ich will zwar wissen, wo du herkommst, aber wenn du nett zu mir bist, dann bin ich auch nett zu dir. Das ist ja eigentlich die Message dahinter so. Und dann hätte man all so einen Quatsch auch nicht. Muss
das
man
ist
mal
das
ganz
Schönste, was es gibt. Cool. Aber übrigens, zu wissen, wo man herkommt, ist nicht die Prämisse, ob ich mit dir cool werden kann oder nicht. Genau. Also das soll nicht so verstanden werden, ne? Aber zum Beispiel, so, ich bin auch die letzten 15 Jahre in einer Sache gewachsen, wo ich mit sehr viel verschiedenen Charakteren zu tun habe. Von rechts bis links bis Mitte, von welche Nation du haben willst, okay? Es ist vollkommen egal, ob du rechts bist, links bist, ob du was weiß ich was bist. Bist du ein Mann? Na, bist du ein Mann? Okay, dann bist du mit uns. Das war's. Und es gibt, was die Gesellschaft angeht, ne, keinen besseren Schlüssel als den. Keinen besseren Schlüssel als den. Und ich habe schon 100 Mal in 1000 Interviews gesagt, ne, diese Alternative für Deutschland, ne? Die Alternative für Deutschland, das ist eine Alternative für Deutschland. Das ist eine Alternative für Deutschland. Weil stell dir mal vor, du bist ein Politiker, Holmes. Und stell dir mal vor, dich wählen nicht nur die Deutschen. Stell dir vor, dich wählen die Deutschen und die Ausländer. Das ist Macht. Und das ist eine Alternative für Deutschland. Stell dir mal vor, wenn die Nationalhymne irgendwo dröhnt, dann stehst du neben einem, egal, neben Türke, Kurde, Araber, Ausländer, Inder, Pakistani, Afghaner, dies, das und alle singen die deutsche Nationalhymne. Und du bist dafür verantwortlich, weil du sie alle vereint hast unter einem Mantel.
Das macht ja kein Mensch in der Politik.
Ja,
ne?
weil sie dumm sind.
Keiner vereint das. Ja, eben. Weil sie alle komplett.
Ja, weil die dumm sind. Und weil das ist Macht. Und es geht um Macht.
Ja, das zumindest für Politiker. Eigentlich sollte es im Politikum darum gehen, das Volk ja sehr gut zu vertreten. Und dann müsste man sich ja logischerweise auch damit auseinandersetzen, wer gehört denn alles zum Volk? Und da hat jeder ja erstmal auch unterschiedliche Ansätze. So, das passiert ja schon nicht, ne?
Das ist aber dumm. Stell dir vor, du gehst raus als Politiker und das ganze Land feiert dich. Das ganze Land. Von bis. Und dann sagst du immer zu, heute...
Aber weißt du, was dazu passieren müsste? Da müssten die ja erstmal ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. So.
Also wäre eine Diktatur.
Nee, nicht Diktatur.
Nein, nicht, darum geht's ja gar nicht.
Ich habe es nicht ganz gecheckt, deine Alternative für Deutschland.
Guck mal, Bruder. Stell dir mal vor, ja. Stell dir mal vor. Du hast jetzt, wie heißt die Alte von der Dings? Wie heißt die da?
Ja, dann.
Alice Weidel?
Die. Stell dir mal vor, Alice Weidel. Ne? Stellt sich jetzt an den Podest und macht ihren üblichen Scheiß. Ja, 30% der Ausländer sind kriminell und ja, und erstmal die Deutschen und erstmal die das. Und was die halt alle so labern da. Kennst du da, was die labern? Stell dir mal vor, jetzt aber, Alice Weidel, ne, geht jetzt auf den Podest und sagt, okay, hört mal zu. Wir sind ja 80 Millionen Leute im Land, darunter gehören dies, das. Guck mal, ich will, dass es uns, die Leute, die in diesen Grenzen hier wohnen, ne, ich will, dass es uns gut geht. Ne? Ich will, dass es uns allen gut geht. Und ich will, dass die Leute, die uns beim Gutgehen stören, dass sie sich verpissen. Ne? Dann mache ich einen Haken. So. Wenn es uns allen gut gehen soll, Tunesier, Ghana, Deutsch. Da ist noch ein Libanese, da hinten ist ein Kurde, da hinten ist ein Syrer, dies, das. Seid ihr alle hier? Wohnt ihr hier? Ja, okay, Khalas, wir wohnen hier. Uns allen soll es gut gehen. Du sollst einen Porsche fahren, Lambo fahren, Bentley fahren, Rolls fahren. Und diejenigen, die uns dabei stören, ne, die sollen sich verpissen.
Aber was ist stören?
Also, die klauen wollen, die dich rippen wollen, die deiner Frau am Hintern fassen, die in deinem Laden, den du aufmachst, klauen.
Und dabei ist die Nationalität aber scheißegal.
Das soll ein Schwarzer aus meinem Dorf sein.
Ja, also du meinst, wenn ich als Deutscher klaue, dann könnte ich auch abgeschoben
werden. Korrekt. Raus.
Okay.
Also als Deutscher kannst du natürlich abgeschoben werden. Ne?
Naja, das wäre deine
Szenario. Aber das Sinnbild.
Wer stört bei diesem Happy-Sein und bei diesem...
Ich glaube, was du gerade falsch verstehst, du denkst gerade, Manu macht hier eine AfD pro, das überhaupt nicht.
Nein, gar nicht.
Sondern Manu hat ja gesagt... Wenn die Alternative für Deutschland mal wirklich eine Alternative für Deutschland wäre, sozusagen, die sind keine Alternative für Deutschland, weil es Kackvögel sind. Punkt.
Dankeschön.
Da machen wir einen Haken hinter, das sind Kackvögel, ja. Aber wenn die quasi ein ganz anderes politisches Programm hätten, so, nämlich das, was Manuel da gesagt hätte, dann wären die tatsächlich eine Alternative für alle anderen oder gegen alle anderen Parteien. Das ist das, was Manuel sagen wollte.
Dankeschön. Okay. Du so, durchgeatmet.
Ja, das hast du, ich hab die Schweißperlen gesehen. Ich muss auch kurz einmal, aber ich hab
mal. Er hat zweimal so genickt und hat gesagt, was laberst du da?
Ja, ich hab, bei deinem ersten Satz war auch so, okay, was wird das jetzt? Mal gucken, aber dann habe ich dich verstanden, alles gut.
Aber er hat es genau perfekt erklärt. Er hat es jetzt in Hochdeutsch gebracht. So.
Wie sind wir da hingekommen?
So. Also,
wie kommen wir da wieder raus? Pass auf, es ist auch egal. Aber am Ende, wie über Sprachen sind wir da hingekommen?
Ja, über Sprachen. Und über Respekt dem anderen gegenüber.
Ach so, eigentlich war Begeisterungsfähigkeit der Ausgangspunkt.
Ja, ich habe keine politischen Ambitionen, aber ich glaube jetzt, den Key, den ich jetzt gerade hier hingeschmissen habe und den er so schön ausgeführt hat, ist, glaube ich, der Major Key für Deutschland. Der Major Key. Und stell dir mal vor, alle würden so denken, ne, Bruder, wir hätten hier da ein bestialisch, bombisch, geiles Land. Was für ein Land wäre das? Bruder, was wäre hier los? Was wäre hier los?
Weil es dann mal zusammen wäre und nicht ständig gegeneinander.
Ja.
So.
Ja, doch, gegeneinander geht. Aber gegen die Richtigen. Gegen die Schlechten.
Ja, aber es wäre, genau, es würde trotzdem Zusammenhalt geben.
Ja.
Ne? So ist ja die ganze Zeit, versucht man ja alles irgendwie zu separieren, in kleinen Gruppen zu spalten.
Was wäre das für ein Land hier, Bruder? Naja, jetzt überlegst du.
Jetzt, ja. Ja, jetzt da muss ich mir nochmal, ja. Das muss ich nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Ja, mach mal.
Ich würde nochmal zurück auf die Musik, aber auch wieder auf Business und harte Zahlen. Weil wenn man da nur auf die Albumcharts guckst, hattest du deine erfolgreichen Alben 2015 und 16. Kill 'Em All und Gangland sind beide auf 3 gegangen. Und danach sind die Alben schlechter gechartet.
Ist Kill 'Em All, Gangland und Löwe, glaube ich auch. Ich habe einen Triple gehabt.
Okay.
Alle drei waren Top 3.
Aber ist es was, was dich irgendwie tangiert? Ist es irgendwas, was dich unter Druck setzt, dass du sagst, das Album ist anders gechartet? Oder ist es dir egal?
Weil du musst auch dazu denken, so dann irgendwann ist dann die ganze TikTok-Kacke dazugekommen und dann so, willst du das Thema jetzt aufmachen? Sollen wir reden? Aber dann geht dir die Post ab, sag ich dir ganz ehrlich.
Erzähl, also wir haben noch ein bisschen.
Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich. Die Leute, die Megastars der letzten 5 Jahre, sind alles Blender.
Was verstehst du unter einem Blender?
Blender. Ihre Zahlen blenden, ihre Sachen blenden, ihre Musik blendet, ihr Können blendet, alles blendet. Guck mal, ich bin ein Motherfucker. Nach 20 Jahren Hip-Hop-Szene, ne, nehme ich mir diese Hochnäsigkeit raus zu sagen, Bruder, ich bin ein Motherfucker, wenn es zu Musik machen kommt. Und deren Zahlen, in Anführungsstrichen, ne, sind mir scheißegal. So, und diese Zahlen, die die gemacht haben, im wahrsten Sinne des Wortes gemacht haben, ne, sind genauso unrelevant wie die. So, ich habe nur leider das Pech, das Glück im Pech. Meine Zahlen sind echt. Schon immer echt gewesen. Meine Instagram-Zahlen sind auch echt. Und ich habe schon einmal einen Instagram-Account verloren. Also wenn ich meinen ersten Instagram-Account nicht verloren hätte, hätte ich jetzt auch meine 1,6 Millionen Follower. Wenn das bis jetzt durchgegangen wäre. Wäre ich auch auf meine 1,6 Millionen. So. Die Zahlen, die, ich sag jetzt keine Namen, aber von den Künstlern, die hier so, warum bringen die keine Alben mehr raus? Vor 5 Jahren gab es so 4, 5 Künstler, die alles gefickt haben. Warum bringen die keine Alben mehr raus? And don't worry, I wait. Sag mir.
Ich weiß nicht, also bringen sie keine Alben mehr raus?
Ich sag dir warum. Ich sag dir warum. Weil es nicht mehr so funktioniert, wie sie sich das gedacht haben. Es funktioniert nicht mehr so, wie sie sich das gedacht haben. Und die verantwortlichen Manager, sage ich mal, dafür, ne, für die funktioniert es auch nicht mehr so, wie sie sich mal gedacht haben oder wie es mal funktioniert hat. Bis sie sich eine neue Methode ausgedacht haben, dass es funktioniert, dann können die auch wieder alle Alben rausbringen. Du willst mir sagen, guck mal, ich mache das extra geschlechtsneutral jetzt. Ein Artist, der europaweit, ne, alles getötet hat, was Streamingzahlen angeht, ne, sitzt jetzt zu Hause und macht Werbung für eine Massagepistole. Ich hab einen Kooperationsdeal damit, ne. Meine Zahlen sind aber auch nicht so wie diese. So, ich bin Hustler, das Geld nehme ich mit. Ich ernähre damit meine Kinder. Okay, außerdem ist das ein cooles Ding. Nach dem Training haue ich mir das Teil rein, das ist brutal. Kann ich dir nur empfehlen. Gymtastic. So, auf jeden Fall, ja, Gymtastic. Auf jeden Fall.
Gut, ein extra Teaser.
Na, es ist ja so. Ja, also, das Ding ist halt wirklich cool. Weißt du, ja. Was ich meine?
Und, stimmt auch wirklich. Kann ich bezeugen.
Ne? Ja, so. Und das Ding ist. Ne, Bruder, lass mich das anders erklären. Guck mal, es ist, Bruder, Drake und Meek Mill kennst du. Hör dir die Geschichte an. Drake und Meek Mill kennst du. Drake ist, glaube ich, aktuell der am meisten streamendste Artist der Welt. Also es gibt keinen Artist auf der Welt, der mehr streamt als Drake. Der und Meek Mill haben ein Jahr lang Beef. Mutter, Vater, Frau, Kinder, dies, das. Die beleidigen sich tot. Jetzt kommt der Song Back to Back. Wir haben uns vertragen. Ne? Dieser Song kommt jetzt raus. Am gleichen Tag kommt ein Song raus, ne, von einem deutschen Artist. Okay? Das Lied kommt, beide Lieder kommen raus. Wir warten 24 Stunden. Drake und Meek Mill, ne, haben 3 Millionen, noch irgendwas Streams gemacht. Über Nacht. Back to back. Und das ist Amerika. 3 Millionen. Als Plattenchef, was würdest du sagen?
Erstmal stabil. Geht mehr, aber stabil.
Über Nacht?
Ja, ist stabil. Voll. Ja, ich muss ja in Amerika denken, weißt du? Da ist ja so.
Okay.
Aber ist stabil.
Aber für Deutschland wäre das Wahnsinn.
Ja, für Deutschland ist es irre. Also wenn das über Nacht passiert, dann eigentlich würde ich denken, fake. Also wenn ein deutscher Artist mit 4 Millionen Streams mir über Nacht ankommt, dann würde ich sagen, komisch.
Ne?
Absolut. Voll.
Gut. Halt das im Kopf. Jetzt kommt dieser deutsche Artist und ich will ihm nichts Böses. Ich sag auch seinen Namen nicht. Mhm. Okay? Jetzt kommt dieser deutsche Artist, bringt einen Song raus und der soll über Nacht, ne, 24 Millionen Streams haben und geht in die iTunes-Liste auf Top 3 weltweit Musik. Verpiss dich, Alter. Bitte verpiss dich doch. Was laberst du da, Bruder? Was für 24 Millionen Streams, Bruder? Was für 24 Millionen Streams über Nacht? Deutschland hat nur 80 Millionen Einwohner, Yatim. Das heißt, jeder vierte Hunde so muss einen Song gehört haben. Was redest du da? 24 Millionen Streams über Nacht und geht in die iTunes Top 10 Liste weltweit.
Weißt du, was das eigentliche Problem dabei ist? Ja, nicht, dass es das gibt, sondern dass wir irgendwann auf unsere Hip-Hop-Pokémon-Karten, wo früher mal stand, wie viele Silben kann einer in der Zeile pressen, wie geil kann jemand flowen, so. Da haben wir irgendwann mal hingeschrieben und auf unsere Pokémon-Karten, wie erfolgreich ist jemand und zwar in Zahlen.
Ja, danke.
Das ist das eigentliche Problem dabei.
Ja.
So, weil, also ich vergleiche das ganz gerne, dass die Kids auf dem Schulhof quasi Rapper-Quartett spielen, so nach dem Motto, weißt du, meiner hat so und so viel monatliche Hörer, blablabla. Wenn du, das geht gar nicht mehr darum, wer was kann, wer welche Emotionen mitbringt. Darum geht's leider gar nicht mehr, sondern es geht nur noch darum, wie viel monatliche Hörer hat der, wie viele Streams hat er mit der letzten Single nach 24 Stunden, einer Woche oder was auch immer gemacht.
Dankeschön.
So. Und das tötet eigentlich das Ding.
Danach werden auch Features ausgesucht.
Genau.
Ey, Bro, guck mal, ich habe hier einen Song, da passt du voll geil drauf, dies, das, monatliche Hörer, nee, der könnte zu viel von mir abgreifen, nee, passt gerade nicht. Ich hab mehr. Nachher kriegt er von meinen was ab. Hä? Ich hab doch jetzt ein Album gemacht. Ich weiß ganz genau, was Sache ist. Aber dazu komme ich auch noch. Dazu komme ich noch später. Darum komme ich später. Sachen. Kappa von Genetik hat mal was Gutes gesagt. Der meint so, stell dir mal vor, wir hätten an die Mona Lisa, die im Louvre hängt. Mhm. Die hängt im Louvre halt. Ne? Mhm. Schau vor, wir hätten an die Seite da unten eine Klickzahl gemacht. Wie viele Leute die Mona Lisa angeguckt haben. Und jetzt stell dir vor, dass dem Playboy Bunny hätten mehr Leute angeguckt. Ist dann die Mona Lisa scheiße gemalt? Ist dann ist Van Gogh ein Hurensohn dann? Oder hat er nicht die?
Eigentlich müsste man, ganz ehrlich, ich habe da schon ein paar Mal gedacht, das, was man bei Instagram ja wegmachen kann, diese Like-Zahlen sozusagen, das müsste bei Spotify weg. Sag ich dir ganz ehrlich. Die Zahlen müssten weg.
Ja.
Weil dann geht's wieder danach, wer was kann.
Ja.
Und dann hörst du das nämlich, du hörst nicht, oh, der hat jetzt 2 Millionen monatlich Hörer, deswegen höre ich mal rein, sondern wenn dir die ersten 8 Takte gefallen und da eine Emotion mit dir passieren, dann hörst du das wahrscheinlich. Darum müsste es auch mal wieder viel, viel mehr gehen. So. Aber das ist auch das Problem, wenn, glaube ich, Technikunternehmen und Kultur clasht halt einfach unfassbar.
Aber jetzt nochmal die anderen ausblendend. Einfach, wenn man so eine lange Karriere hat wie du, dann ist es ja völlig klar, irgendwo ist sozusagen, wenn man jetzt nur nach den Zahlen, wenn man jetzt nur nach dem Album geht und so, würde ich ja denken, oh, da war sein Peak. Und das ist interessiert mich einfach, ob dich das irgendwo emotional auch beschäftigt hat, zu sagen, dass man da was drauf projiziert, weil komplett ausblenden, denke ich mal, ist das schwer, gerade wenn da irgendwie auch Deals von abhängen, dass man so viele Zahlen erreichen muss. Mhm. Dass Zahlen, selbst Insta, ich glaube, jeder, der einen Insta-Account hat, wird auch irgendwie denken, oh, läuft das jetzt oder läuft das nicht? Aber konntest du dich davon freimachen? Weil umso länger eine Karriere ist, umso höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo mal was irgendwie mehr gestreamt, mehr gekauft, was auch immer wurde. Mhm. Also jetzt wirklich nur auf dich selbst betrachtet. Die anderen sind völlig egal.
Ja, ich muss mich davon freimachen, weil hätte ich mich nicht davon freigemacht, dann hätte ich auch dementsprechend Musik gemacht. Aber meine Musik ist halt immer ist halt sehr kompromisslos, würde ich sagen. Meine Musik ist sehr kompromisslos. Und hätte ich mich nicht freigemacht von diesem ganzen Scheiß, dann würde ich auch ankommen mit dem Scheiß halt, was die anderen machen. Aber das ist mir viel zu wack. Ganz einfach, weil die anderen auch wack sind. Und deren Mucke ist wack. Der Aussehen ist wack. Der Verhalten ist wack. Alles an denen ist wack. Interessiert mich nicht. So.
Und was du auch gestern im Vorgespräch meinte Patrick auch, dass er sich fragt, ob dir das nicht auch irgendwann mal einfach zu langweilig wurde, so alles. Also so, ich glaube, dieses, hat man das nicht alles mal durchgespielt? So im, wie du sagst, in der Hip-Hop-Szene sein, dass man sich auch noch motivieren kann, zu sagen, ich mache ein Album, ich mache noch ein Album, ich mache ein Album. Die Szene wird, so habe ich das wahrgenommen, war früher cooler, als sie jetzt ist.
Natürlich war sie früher cooler, aber ich würde mich immer noch als Hip-Hopper bezeichnen. Also ich trage immer noch Nikes, ich trage immer noch Hip-Hop, ich bin Hip-Hop immer noch. Weißt du, ich meine, egal, was die Leute von mir sehen, aber ich bin im Grunde genommen immer noch Hip-Hop. Und wenn ich ins Studio gehe und einen Song und einen Rap aufnehmen will, dann will ich den, der vor mir gerappt hat, ich will den ficken. Einfach aus Kompetenzgründen. Competition-Gründen.
Aber auch aus Kompetenzgründen.
Ja,
einfach, weil du es kannst.
Einfach, weil ich kann halt. So aus reiner Kompetenz. Nein, ich will den ficken. Das ist gar nicht böse gemeint, aber das ist Hip-Hop. Der hat ein paar nice Bars, okay, gut, okay, nice, okay, war nice. Dann will ich ins Studio gehen und will das toppen, weil das Hip-Hop ist und das ist auch korrekt. Und der Nächste, der nach mir kommt, soll versuchen, mich zu ficken, wenn er kann. So, wenn er kann, sage ich, okay, Respekt, okay, dann muss ich ins Studio gehen, muss ich nochmal toppen. So, und das ist halt, das habe ich verinnerlicht, weil ich bin halt ein Hip-Hopper, die anderen sind es nicht. Die anderen sind Dienstleister. Die Leute machen Musik als Dienstleistung. Ich sag dir, wie sowas vonstatten läuft. Da ist eine Alte, die hat vielleicht einen geilen Arsch und kann sich vielleicht die ein oder andere Melodie aus dem Arsch zaubern, okay? So, dann kommt einer dahin und sagt, boah, das sieht gut aus, wir machen ein paar schöne Fotos. Jetzt müssen wir erstmal ein paar sogenannte Sessions organisieren. Weißt du, was eine Session ist? Eine Session ist, da ist ein mega talentierter Typ, so wie Muntu zum Beispiel, ne, der auf meiner nächsten Single ist, ne, den holen die ins Studio, so, der Typ macht seinen Grind, macht sein Business damit. Der geht dahin, singt der Alten eine Topline vor, schreibt den Text vor, macht einen Hit nach den anderen für viele der Artists, die du auch kennst. Ne? Für viele Artists, die du auch kennst, singt einen Hit nach den anderen, singt einen Hit nach den anderen. Die Alte kommt und singt das nach, geht da raus, geht Gold, Platin, 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 Gold. Der kriegt seine Gage dafür. Und sitzt wieder im Studio und macht sein Business. Er lässt sich bezahlen dafür, also ist kein Hungerlohn, weißt du, ich meine? Aber diejenige, die sich vorne feiern lässt, ne, hat den Scheiß 0,0 verdient, weil sie einfach kein Talent hat. Sie hat einfach kein Talent.
Wobei, das gab's schon immer. Ich finde, das hat, also meine Meinung ist,
aber nicht man im Hip-Hop.
Nur, genau, nicht im Hip-Hop. Das ist der Unterschied, ja, sozusagen. Das gab's quasi im Pop schon immer.
Sagt keiner was.
So,
sagt also, keiner was.
Ne, auch schon vor, glaube ich, 50 Jahren oder noch länger.
Ja.
So, ja.
Genau. Aber nicht im Hip-Hop. Nicht im Hip-Hop.
Wobei man da natürlich, das ist eigentlich eine krasse oder spannende Diskussion, weil wie sehr darf man sich möglicherweise helfen lassen? Wie sehr hilft dann möglicherweise schon, wenn du mit Kumpels auch im Studio bist? Ne, das ist so, wo ziehst du da die Grenzen? Weißt du ein bisschen, was ich meine? Also das ist so, das eine ist ja das nur auf die Spitze getrieben. Also ob du mit 5 Kumpels im Studio bist und einen Song machst sozusagen oder dir dabei helfen oder ob du dir quasi den bestmöglichen mit ins Studio holst, der dir beim Song hilft. Also, wo ist da noch der Unterschied?
Der Unterschied ist da, guck mal, ich weiß das ganz genau, wovon du redest. Ich saß mit German Dream im Studio, das war Echo war ein heißer Rapper, Summer Jam war ein heißer Rapper, Ramzi Aliani hatte seine Songwriter-Skills für damals und ich saß auch da, Cupkicks war auch da, G-Style war auch da, wir saßen im Studio, haben Songs zusammen gemacht. Ja. Und das war nicht so, dass Echo da saß und hat gesagt, guck mal hier, das reimt sich da drauf, was hast du, das reimt sich da drauf. Oder wir saßen da, wir haben den Beat gehört, ich meinte, ich wollte einen besseren Part als Summer Jam haben, Summer Jam wollte einen besseren Part als Echo haben, Echo wollte einen besseren als ich haben, Ramzi habe ich gar nicht abgucken lassen, der saß auch in seiner Ecke. Und dann sind wir gegangen und jeder, der aufgenommen hat, war, okay, was hat der gemacht? Was hat er gemacht? Und jedes Mal, oh, wow, der hat gefickt. Ich saß mit Snagger und Pillard im Studio und du weißt, mit denen im Studio sitzen, ist hässlich. Also für die damalige Zeit, ja, das war sehr hässlich, weil die waren sehr wortgewandt. So, und ich musste gucken, ich meinte so, ey, scheiße.
Damit zu halten war eigentlich, hatte man da überhaupt Bock im Studio zu gehen?
Sobald Snagger gekommen ist, kam kein Bock mehr, Bruder. So, Snagger ist krass. Snagger war krass.
Das war damals
unfassbar. Pillard mich langsam am Schreiben, so, okay, alles klar, dies, das. Und das ist Hip-Hop, Competition. Auch unter Freunden. Weil wenn jeder seine 100% gibt, ne, ist der Song 300. Dann ist der Song 300. Und wir haben alle immer abgeliefert. Wenn ich ins Studio gehe und bei jemandem hin, dann liefere ich ab. Ich liefere ab. Weil das meine Aufgabe ist. Weil ich das meinen Fans schuldig bin. Weil ich das meinen monatlichen Hörern schuldig bin. Ne, und weil ich das Hip-Hop, ich bin das Hip-Hop schuldig. Wir paying dues bis zum Ende. Das ist jetzt derbe Backpack, ne? Aber das ist wahr, Bruder. We paying dues till the end, Bruder.
Das ist übrigens dieses Fundament, ne? Was ich vorhin, wir hatten vorhin in einem anderen Podcast auch so ein bisschen die Unterhaltung, wie sehr Grenzen verschwimmen und ne, wie sehr das gut ist, Genres und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, wenn diese Haltung sozusagen, habe es nicht ganz so auf den Punkt gebracht wie du gerade, das ist immer wichtig, dass es Leute gibt, genau so mit diesem Mindset, weil es immer das Fundament bildet. So.
Ja.
Wenn es das nicht geben würde, könnten danach alle anderen nicht diese Grenzen verschwimmen lassen.
Ja, die schön gesagt. Die Leute sollen zurück zur Essenz. Komm zurück zur Essenz. Komm zum Islam. Nein, komm.
Und das wird echt gut, ne? AfD, Islam, komm, dies. Hättest du die Namen halt noch.
Wir haben den Trailer schon auf den Ohren.
Oh, Wahnsinn. Ihr wisst schon, was ich meine. Findet die Künstler sonst. Lieber bist du jemand, der nicht so einen nicen Verse hat, aber es ist individuell von dir. Da kriegst du von mir mehr Respekt für, ne? Anstatt du kommst und den heißesten Verse hast, ne? Du siehst es doch, guck mal bitte, Bruder, guck mal, was ist mit dem passiert, Bruder, ja? Mit dieser Gangster-Rap-Legende aus Deutschland, Bruder, was ist da? Das ist alles geplatzt, Bruder. Was waren die letzten 20 Jahre wert? Was waren die wert? Und ich sag jetzt, das sind versöhnliche Worte, ich will ihn jetzt gar nicht angreifen, ne, aber was waren diese letzten 20 Jahre wert? Deine Karriere ist ein Fake. Dein Leben ist ein Fake. Deine Musik ist ein Fake. Dein Innerliches ist ein Fake. Jetzt bist du auf dem Boden aufgeknallt und guck, wo es dich hingebracht hat, Yatim. Guck, wo du gelandet bist. Guck mal, wie viel Geld du verdient hast, wie viel Geld du umgesetzt hast, ne? Und guck mal, über was du dich streiten musst jetzt vor Gericht. Guck mal. Weißt du, woran das liegt? Weißt du, woran das liegt?
Erzähl.
Das liegt daran, weil du menschlich ein Bastard bist. Daran liegt das. Daran liegt das. Weil du ein menschlicher Bastard bist, daran liegt das. Weil du Leute hast schlagen lassen, Leuten hast auflauern lassen, Leute unterdrückt hast. Du hast Hip-Hop keinen Respekt gegeben, du hast deinen Fans keinen Respekt gegeben. Du hast niemanden Respekt, du hast dir selber keinen Respekt gegeben. Du hast dich selber nicht respektiert. So. Und wie hast du die ganze Zeit gemacht auf, ich bin hier untouchable und dies, das. Was bist du, Bruder?
Ich will nochmal auf dich zurückkommen. Außer du wolltest noch was dazu sagen.
Ja. Guck mal, es geht jetzt nicht darum, dass ich ihn jetzt on air irgendwie diskreditiert habe, ne? Du musst dahinter gucken. Das, was ich dir gesagt habe, ist tiefer als das. Der ist sowieso ein Idiot. Aber das geht tiefer als das. Wenn du Hip-Hop keinen Respekt gibst, scheiß mal auf Hip-Hop, wenn du der Kunst keinen Respekt gibst, egal in welcher Form, ne, dann wird das belastend für dein Leben sein, weil es einfach eine Lüge ist. Jede Goldplatte, die du kriegst, guck mal, ich hab keine Goldplatte. Aber wenn ich jemals eine kriegen sollte, für egal was, ne, dann kann ich sie mir hinhängen, ne, und kann sagen, das bin ich. Ich bin das. Ich habe das geschrieben. Und mein Produzent soll auch eine kriegen, weil er es produziert. Mhm. So. Aber nicht Abdelaziz kriegt auch eine, weil er meinen Text geschrieben hat. Abu Abbas kriegt auch eine, weil er den Rücken gemacht hat. Abdelhamid kriegt auch eine, weil keine Ahnung. Nein, Bruder, das ist mein Gold, Bruder. Ich bin Gold, Bruder. Ich bin Gold.
Ist das dein Ziel? Oder
nein.
Also eine Goldplatte? Hast du irgendwie so ein klares Ding?
Nee. Es ist nicht mein Ziel. Es ist nicht mein Ziel. Meine Musik wird wahrscheinlich in Deutschland niemals Gold gehen. Aber, wenn sie es tun würde, na warte mal, alles das, was ich jetzt habe, ist nicht viel, aber alles, was ich habe, ne, ist meins.
Geht doch auch darum, dass man abends gut einschlafen kann.
Dankeschön.
Darum geht's doch.
Es ist meins.
Du willst abends einschlafen können, in Ruhe und im Zweifel auch wieder gut entspannt aufwachen können.
Die Legacy, die ich habe, die Legacy, auf die ich zurückgucke, oder auch auf das, was ich noch vor mir habe, ne, wir sind ja nicht am Ende hier. Auf die Legacy, auf die ich zurückgucke und die ich noch vor mir habe, kann ich sagen, ich habe die mit meinem gottgegebenen Talent und mit diesen Händen gebaut. Mhm. Dieses Haus habe ich selber gebaut. Ich hatte meine Leute, die mir geholfen haben, so wie Nisa zum Beispiel oder Patrick zum Beispiel, da sagt keiner was. Oder noch ein paar andere auch, kein Problem. Du brauchst ja nicht ein Haus alleine, du hast ja natürlich auch Leute. Weißt du, ich meine? Aber die Architektur und das Fundament, also das ist mein Projekt. Mhm. Im Falle von den anderen Leuten, da regnet's rein, da pfeift der Wind durch, da unten kommen Ratten, da ist Feuchtigkeit, da Schimmel, dies, das und du bist die ganze Zeit so, boah, hoffentlich halt das noch, wie kommen die Handwerker und klären das, dies, das und irgendwann fliegt das Ding um die Ohren. Und dann sitzt du da.
Ich würde noch gerne über deine Arbeitsweise sprechen, also wirklich, wie du die Mucke machst, wie du ins Studio gehst. Also gehst du jeden Tag ins Studio, hast du bestimmte Tage, wo du das machst, das ist eher abhängig von, ist ein Produzent auch da?
Also es ist Vibe, wenn ich einen Song habe und den behandeln will, dann rufe ich meist den Frio an, suche den an, ich sag, Bro, bist im Studio, der sagt, ja, ich bin hier, ich habe noch kurz einen da, danach komm vorbei, ich komme ins Studio, ich sag dann, hör mal zu, das ist der Vibe. Und Frio ist ein Prodigy. Der ist ein Wunderkind, was Musik angeht. Piano, Gitarre, Trompete, Marimbas. So, der spielt ja alles selber so, weißt du, ich meine, der ist ja krank. So, Gitarre, hab ich schon gesagt, Kontrabass. So auf komplett blöd, so Kontrabass spielt der so. Und jedes meiner Songs auf dem neuen Album und auf den letzten auch, ne, ist ein Maßanzug. Gibt's nicht diese, ja, schick mal Beatpaket oder der ist geil, der ist geil, der ist geil. Jedes meiner Sachen ist ein Maß. Also zumindest die ich mit Frio mache, ist ein Maßanzug.
Das der hört sitzt. Man auch.
So. Du bist so adrett James Bond. So. Warum? Das ist auch wichtig, weil das ist unique. Stell dir mal vor, du ziehst dich schön an, du gehst mit einer Frau raus, du sitzt schön und dann kommt einer rein, der hat den gleichen Anzug an wie du, weil es den bei Zara gab. Abfuck oder nicht?
Na klar.
Bei mir nur Maßanzug, Habibi.
Das ist auch Gleichnisse ohne Ende am Start.
Ja, aber ist ja so,
ja,
damit du das verstehst.
Ich hab's nur gelobt. Also du hast ja für alles das Haus und so weiter. Ja. Das ist schön. Wir müssen langsam zum Ende kommen.
Ich muss tatsächlich, ja, gleich.
Wegen Patrick.
Red weiter, keiner rennt hinter dir.
Aber, nochmal so zur Häufigkeit.
Ja.
Also, hast du einen regelmäßigen Tagesablauf?
Nee, nur auf Vibe. Das passiert nur auf Vibe. Aber ich vibe sehr oft. Das heißt, ich kann so bis 2-3 Mal die Woche ins Studio gehen und dann einfach 2 Wochen gar nicht. Aber dann wieder 5 Mal. Mhm. So, das geht so. Manchmal sind wir im Studio, machen wir auch 3 Songs an einem Tag.
Und hast du jetzt viel mehr Songs gemacht, als dann auf dem Album landen? Oder machst du eigentlich immer so Punktlandung?
Nee. Bei mir gibt's nicht diese Album. Ich mache jetzt 50 Songs und davon nehme ich die besten. Mhm. Jedes Album fange ich mit dem Intro an. Ich überlege mir den Titel vom Album. Was für ein Album will ich machen? Auf welche Reise will ich gehen? Okay, das ist die Reise. Okay, wie wird es anhören? Bereit zu sterben. Erste Intro. Wo? Er kommt rein. Verbrachte 7 Monate alleine. Mad King, doch halte noch die Krone in der Scheiße. Weiter. Okay, danach. Okay, das Album, das Klangbild kann so kommen. Jetzt zeigst du den Leuten, was du letzten Monat da zu der Geschichte mach was, dies, das und so. Bis ich sage, okay, jetzt ist gut, so sexy. Das ist ein Album. Mhm. Ich habe nicht einen Song übrig. Ich hab Album gearbeitet, gemacht, getan, dies, das. So ist das. Mhm. Bitteschön.
Und da würde ich jetzt nur noch abschließend fragen. Du sagst nämlich, Live-Gefühl ist das Interessanteste am ganzen musikalischen Prozess heutzutage. Mhm. Was ich auch krass fand, auch gerade natürlich mit Corona, man konnte nicht auftreten. Mhm. Was bedeutet das denn jetzt für dich, Live-Musik zu spielen? Weil das kommt dann jetzt ja auch demnächst, Tour.
Ja, Live ist face-to-face. Ich erzähle noch eine ganz kurze Geschichte dazu, dann wirst du mich verstehen, warum. Kurzfassung, wir waren in der Schweiz, Auftritt, dies, das, am Machen, am Tun, dies, das. Und während dem Auftritt ist mir vorne in der ersten Reihe rechts, sind mir Leute aufgefallen, die waren halt auffällig. Eine saß im Rollstuhl, die anderen haben so Musik gehört, aber haben mich nicht irgendwie angeguckt. Aber das ist mir so by the way aufgefallen. Nach dem Konzert haben wir ein paar Fotos geschossen und dann kam ein Mann zu mir und hat gesagt, ey, hast du kurz eine Sekunde Zeit? Und ich sag, was ist los? Der meint so, ich bin hier mit einer Gruppe da, die würden dir gerne einmal Hallo sagen. Ist okay, kein Problem. Jetzt gehe ich in so eine Gruppe von so 5, 6 Leuten rein, eine davon im Rollstuhl. Und ich sag so, hallo, dies, das. Und die sagen so, bist du Manuelsen und so? Und ich so, ja. Und ich merke, der guckt mich gar nicht an. Ich sag so, was ist los? Und dann hat der Mann zu mir gesagt, der meint so, guck mal, Holmes, diese Leute sind blind. Ich so, wie, die sind blind? Der meint, ja, die sind seit Geburt an blind. Ich so, und da fällt mir auf, dann ist mir aufgefallen, die sind zu diesem Konzert gekommen, ne? Und die kennen mich einfach nur phonetisch. Und da war ich so auf, wow. Und dann war ein Mädchen darunter, die war voll süß auch, sag ich dir ganz ehrlich. Die war halt aber blind. Und die kam so an und die sagt so, ey, du bist so wirklich Manuelsen und so. Ich so, ja. Da meinte ich so, boah, krass. Der ist mir rausgerutscht, der ist voll. Da hat der Philipp noch zu mir gesagt, der meinte so, du bist da behindert, klar warst du da. Ich meine so, du weißt aber schon, dass ich schwarz bin, oder nicht? Die meinte so, ja, ich weiß das. Dann hat er mich so angeguckt, der meinte so, Spasti. Ja, aber ich wollte das wissen. Ich meine so, du weißt schon, dass ich schwarz bin. Die so, ja, ich weiß das. Die meint so,
wobei das in der Situation so egal gewesen wäre, weil die sich ja einfach nur mag und
ja,
feiert.
Ja, und die kam zu mir, die meinte, darf ich dich einmal anfassen? Und jetzt stehe ich in Zürich, in dieser halbleeren Venue und dieses Mädchen toucht mir so ins Gesicht und sagt so, boah, du hast Bart, oh, du hast dies, du hast das. Und ich stehe da so und ich war so ergriffen, es ging mir wirklich nah, ne? Ich war so auf, ja, okay. Und dann fängt die auch noch an zu heulen. Und ich so, voila, ich so, hör auf zu weinen. So, und dann die anderen so, boah, Manuelsen, krass, können wir ein Foto machen und so. Das war dann auch so, Foto machen? Ich so, ja, okay, wir machen ein Foto. Und dann stand ich da, hat der Betreuer von denen hat so ein Foto gemacht mit denen. Und da, krasse Geschichte.
Voll.
Deswegen live, da trennt sich die Spreu vom Weizen.
Das ist eigentlich das schönste Endwort, also finde ich.
Ja, wunderschön. Genau. Es hat wirklich viel Spaß gemacht.
Sorry.
Vielen Dank, dass du so viel Zeit hattest.
Chef.
Patrick, du musst los. Wir haben wieder eine richtig gute Folge gehabt. Wir haben noch viel mehr gute Folgen.
Ja.
Talk This Way, abonniert den Podcast, guckt ihn auf YouTube, hört ihn auf Spotify oder wo auch immer.
Abonniert die Glocke.
So ist es.